Down, set, short.
Es ist kurz nach 5:30 in Deutschland am 24. April 2026 und wir haben die erste Runde des NFL Drafts hinter uns. Wir kommen gerade frisch aus unserem YouTube-Livestream, wo echt viele Leute die komplette Nacht durchgehalten haben. Shoutout an jeden, der mit dabei war. Und ja, es war eine intensive erste Runde. Es lag an unterschiedlichen Dingen. Es war echt chaotisch teilweise, ne? Also mit vielen kleinen Drafts, vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Runde. Wir hatten ein paar Überraschungen dabei. Mhm. Ich finde auch mehr Überraschungen und ein paar Schocker als die letzten.
Oh, viel mehr.
Die letzten
viel
Jahre. Ja.
Letztes Jahr weiß ich noch, als wir aus dem Stream gegangen sind, in die Podcast-Aufnahme und gesagt haben, es war irgendwie, ich glaube, wir haben es sogar in der Folge gesagt, in der Reaction-Folge letztes Jahr zur ersten Runde. Es war eigentlich so bis, weiß ich, Pick 20 oder sowas. Ja. Wenig Überraschendes, aber da haben wir doch drüber gesprochen, oh, die Cowboys haben einen Guard irgendwie Top 15 gepickt. Das war dann die Überraschung in dem Draft. Und hier fing es dann eigentlich mit Pick 3 mehr oder weniger an. Vielleicht nicht ganz überraschend, weil es wurde berichtet, aber trotzdem so dieses, okay, krass, sie machen das wirklich Element.
Ja, und das haben wir an Pick 13 dann auch nochmal bekommen. Mhm. Dann hatten wir noch ein paar kleinere Überraschungen. Ja, alleine, dass wir zwei Running Backs in dieser Running Back-Klasse bekommen. Gleichzeitig trotzdem, auch trotz der Überraschungen so und wer wen ausgewählt hat, es waren dann doch am Ende fast alle Spieler, die man auch so für Runde 1 auf dem Schirm hatte, außer vielleicht ein, zwei Namen, mit denen man jetzt nicht unbedingt rechnen konnte.
Der zweite Running Back vielleicht.
Ja, der zweite Running Back. Aber selbst der wurde ja,
der wurde
selbst da gab es ja eine Gerüchteküche rund um Jadarian Price zu den Seahawks. Ich hab's nicht geglaubt. Stichwort glauben oder nicht glauben. Kurze Abrechnung. Was unsere Mockdrafts angeht, unsere Prediction-Mockdrafts. Ich bleib weiterhin, ich habe weiterhin ein gutes Händchen. 7 richtige Picks.
Das ist
ganz okay.
Also vor allem dieses Jahr ist es echt stark, weil der Draft war ja mit den ganzen Trades in der zweiten Hälfte und mit so vielen kleinen Dingen, die dann noch da passiert sind, war der ja so unberechenbar auch angefangen. Natürlich mit Pick 2 letztlich und dann 3. Da sind 7 Treffer echt stark.
Dazu muss man sagen, wir zählen auch richtige Picks, selbst wenn sie, also wenn Team und Spieler stimmen, ja, auch vielleicht an einer anderen Position, wenn dann irgendwie hin und her getradet wurde. Die Jets zum Beispiel hatte ich richtig mit Omar Cooper, das war dann aber letztendlich eine ganz andere Stelle. Du hast leider nur 3 richtige.
Ja. Bei mir fing es an, beziehungsweise ich glaube, mein Fehler war, ich habe die Trades zu früh alle gebaut. Also mein Gefühl war ja an sich richtig, es gibt viele Trades, aber die kamen halt alle spät. Ich hätte mehr noch auf so ein bisschen Chalk-Picks früh gehen müssen. Sowas wie Sonny Styles zu Washington, wenn halt niemand auf 6 tradet für ihn. Ich meine, die Chiefs sind ja sogar auf 6 gegangen, aber halt nicht für Styles. Tyson zu den Saints ist ein Pick, den ich sogar oft hatte. Fano zu den Browns. So diese Picks, da habe ich, glaube ich, zu viel liegen lassen dieses Jahr.
Ja, es gibt jemanden bei Discord, Tordit, der all deine oder all unsere Mockdrafts aufgelistet hat und auch markiert hat, wen man wo richtig hatte. Und ich sag mal so, dein allererster Mockdraft noch vor der Free Agency war dein bester. Da hattest du mehr als in deinem finalen Mockdraft.
Das ist irgendwie auch
unter anderem die angesprochenen.
Über diese Draftklasse ein Stück weit und über diesen ganzen Draftprozess. Letztes Jahr war es echt so, letztes Jahr hatten wir ja beide 9 Treffer. Das war für uns beide extrem, ich glaube sogar für uns beide der beste Mockdraft, den wir hatten bisher.
Ich glaube, ich hatte schon mal 9, aber über 9 auf jeden Fall noch nicht. Nee.
9 ist wirklich crazy. Dieses Jahr waren es einfach dann am Ende zu viele, also für mich zu viele Ungewissheiten in der Top 10 und ich glaube, da ist mir zu viel dann schon weggegangen.
Ja, mit Trades gewinnst du nichts. Ja. Das gilt vielleicht auch für das ein oder andere Team in der Realität, wo es doch den ein oder anderen Trade gab, wo wir uns gefragt haben, warum musste der sein? Naja. Aber wir hangeln uns jetzt mal so durch die erste Runde, würde ich sagen, und sprechen über die wichtigsten Dinge. Und klar, Pick 1 und 2, die waren zu erwarten. Fernando Mendoza, David Bailey, aber dann der erste, in Anführungszeichen, Schocker. Ich meine, Jeremiah Love, wir sind uns alle einig, es ist individuell betrachtet einer der qualitativ besten Spieler in diesem Draft. Aber wir sagen auch immer wieder, okay, Running Backs müssen in gute Umstände kommen. Die Teams, die früh picken, gerade auch in diesem Draft, haben die nicht. Die Arizona Cardinals haben keine guten Umstände, haben aber sich dafür entschieden, Jeremiah Love an 3 zu nehmen.
Und wir haben diesen Film halt so oft schon gesehen. Ich meine, wir kommen gerade aus dieser Ashton Gentry Raiders-Katastrophensaison. Wir haben es gesehen mit Saquon Barkley bei den Giants. Wir haben es gesehen mit McCaffrey bei den Panthers dann sogar auch. Ich meine, das erste Jahr McCaffrey bei den Panthers war noch ganz gut, aber danach fing ja so der Cam Newton-Decline an und dann ging das auch schnell bergab, was das die Team-Performance angeht. Nicht die Leistung von McCaffrey, aber die Team-Performance. Die Cardinals haben halt an diesem Punkt nichts, um einen Running Back hoch zu draften. Die haben nicht, die Offensive Line ist in mehreren Spots nicht fertig. Die haben keinen Quarterback. Und jetzt wissen wir auch schon, sie werden nicht Ty Simpson bekommen. Das heißt, sie haben de facto Jacoby Brissett als ihren Starting Quarterback, der gerade im Holdout ist, weil er mehr Geld haben will. Da reden wir noch gar nicht über das ganze Thema Running Backs hochdraften aus Contract-Perspektive und so weiter. Also Jeremiah Love mit dem Nummer 3-Pick ist sofort, was Garantien angeht, sowieso die Nummer 1, klar. Aber was durchschnittliches Jahresgehalt angeht, Running Back 7, sofort. So, Running Back 7, das heißt, damit der Pick aus der Perspektive ein Win ist, muss er eigentlich direkt ein Top 5 Running Back sein. Das ist schon mal so die Ansage, die du hier erwarten musst. Und dann, was haben wir bei Jeremiah Love in der Analyse gesagt? Wir haben gesagt, ja, der hat einen größeren Impact, deswegen hatte ich ihn höher als letztes Jahr Genty im Passing Game. Das ist gut. Er ist aber auch abhängiger vom Blocking als andere Backs, weil er schon mehr so dieser Back ist, der eine initiale Gap braucht, damit er damit arbeiten kann und weniger da initial selbst kreiert. Das wird er in Arizona wahrscheinlich nicht oft kriegen. Das heißt, du hast eigentlich von der ganzen Herangehensweise, die Idee hier wäre für mich gewesen, runtertraden, das haben sie wohl auch versucht, das wurde jetzt auch berichtet, das haben sie versucht, haben keinen nicht ansatzweise den Gegenwert bekommen. Okay, dann solltest du als ein Team, das immer noch in einem Rebuild-Prozess steht, versuchen, eine High-Value-Position hier zu finden. Und ich verstehe das in diesem Draft, dass man darüber spricht, High-Value-Position ist schwierig, da haben wir auch den ganzen Draft-Prozess drüber gesprochen, du musst irgendwann, die Non-Value-Positionen werden früher gehen als in anderen Jahren. Aber Arvel Reese war noch da. Mansoor Delane wäre noch da. Alle Receiver waren noch da. Gut, Receiver ist jetzt kein Need. Alle Offensive Linemen waren noch da. Ich hätte lieber hier für einen Offensive Lineman ein bisschen gereached, Fano oder wer auch immer ihr Top Offensive Lineman wäre, als den Running Back zu nehmen, weil jetzt hast du halt ein Team, das absolut nirgends hingeht. Also wirklich komplett, das wird nirgends hingehen jetzt. Und dazu noch dieses Element, dass es wahrscheinlich ein Mid-Owner getriebener Pick war, nach allem, was man so mitgekriegt hat.
Ja, das hilft selten, wenn die sich in die sportlichen Entscheidungen mit einmischen. Also, was man vielleicht positiv oder wie man es vielleicht positiv drehen kann, ist, ja gut, der Quarterback fehlt halt, aber ansonsten, wenn wir vor allem auf die Playmaker schauen, könnte das auf kurz oder lang eine unterhaltsame Offense werden.
Die Playmaker sind gut.
Ja. Mein großes Problem mit diesem Pick ist vor allem, also natürlich, dass die Cardinals das gemacht haben. Und bei den Titans hätte ich es auch kritisiert, aber schon einen Ticken weniger, weil da ist zumindest der Quarterback, zumindest einer, weißt du, mit dem man sich eine Zukunft irgendwie vorstellen kann. Aber mein großes Problem ist halt eben, dass Arvel Reese auf dem Board war. Man kann unentschlossen bei Arvel Reese sein, war ich ja auch in der Analyse. So, okay, ich weiß nicht so richtig, ist das eher ein Linebacker in der NFL? Kann der wirklich Passrusher werden? Wir wissen es noch nicht genau. Will man dafür so einen frühen Pick irgendwie investieren? Ja, aber gucken wir uns doch an, wo sich die Cardinals befinden. Gucken wir uns an, wie der Zustand der Defense war vergangene Saison.
Ja.
Das ist scheißegal, wo Arvel Reese spielt. Der wird auf beiden Positionen eine Hilfe sein, egal wie du ihn einsetzt. Und der hat eben das Potenzial, ein richtig, richtig guter Spieler werden. Und du hast die Zeit.
Und
bis die Cardinals konkurrenzfähig in ihrer eigenen Division
überhaupt
mal sind.
Das wollte ich gerade auch sagen, genau.
Braucht es noch Jahre. Und die Jahre hast du mit Arvel Reese, die Jahre hast du nicht unbedingt mit einem Running Back auf seinem Rookie-Vertrag.
Genau. Also, und ich dachte wirklich, wir sind aus den Zeiten, wo Running Backs Top 3 gehen, so ein bisschen weg.
Ja, gut, aber Running Backs haben halt gerade nochmal wieder so einen Hoch gehabt, ne?
Und wir wussten in diesem Jahr auch, dass er hochgeht, weil da schwache Spitze und so weiter. Genau. Müssen wir nicht alles nochmal aufrollen. Viele dachten ja, wir ja auch, glaube ich, beide, dass er zu den Titans geht, also ein Pick später.
Ja, aber ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, Stichwort Positional Value und was die Liga macht. Alle anderen haben aber nach High Value gepickt.
Richtig. Das
Quarterback,
ist halt genau
Edge,
das Ding.
Wide Receiver, Edge, wenn man Arvel Reese eben als Edge sieht.
Und Corner.
Und ein Corner.
Ja.
Und dann Wide Receiver, Offensive Tackle. Caleb Downs ist weitergefallen als gedacht. Der Ohio State Safety. Der Ohio State Linebacker Sonny Styles ist ein Ticken weitergefallen, als man das vielleicht gedacht hätte.
Ja.
Also, die Oder Teams Ioane war haben kein Top ja 10 da Pick. Einen Blick drauf gehabt.
Genau, also Ioane war kein Top-10-Pick, was ja auch so ein bisschen als Guard berichtet wurde. Der ist dann nur, in Anführungszeichen, an 14 gegangen. Genau, das wäre noch mein letzter Punkt gewesen. Wir haben eigentlich diese Positional-Value-Diskussion so viel geführt, um dann im Endeffekt zu sehen, dass Top 6 alles bis auf 3 Positional, eigentlich Value-Positionen sind. Und wenn du Top 10 dazu nimmst, von mir aus Sonny Styles, ist, also Linebacker ist keine High-Value-Position. Ich gebe der deutlich mehr Value als Running Back, weil Running Back für mich noch mal mehr abhängig von den Umständen ist als Off-Ball-Linebacker. Und dann kommst du halt an den Punkt, wo das wahrscheinlich, wenn, also ich würde sagen, nach der bisherigen Offseason haben die Jets einen stärkeren Kader als Arizona. Bei den Raiders vielleicht debatable. Also sagen wir, eins der 2 schlechtesten Teams mit Arizona. Das eine war, dass wirklich Positional Value komplett ignoriert hat. Und das ist halt der Worst Case für so ein Team. Und es ist der schlechteste Weg, um einen Roster aufzubauen. Der Running Back sollte der finale Touch sein. Wenn Jeremiah Love jetzt irgendwie so an 6, 7, 8 gefallen wäre und zum Beispiel die Rams wären ein paar Spots hochgegangen, dann würden wir jetzt hier auch sagen, Uptrade für einen Running Back, naja. Aber es ist halt der All-in-Win-Now-Move. Man kann es irgendwie nachvollziehen. Ein Running Back sollte der letzte Touch für einen Roster sein und nicht der, das ist der Franchise-Changing-Player, weil das ist er nicht. Das kann er gar nicht sein, weil dafür ist er viel zu abhängig von den Umständen.
Ja. Wir werden wie immer in dieser Folge nicht jeden Pick ausführlich beleuchten. Wir werden am Ende über sämtliche Teams sprechen. Wir werden dann natürlich auch am Donnerstag eine Gewinner- und Verliererfolge wieder machen. Aber die Top 10 können wir ja einmal kurz dann noch durchgehen. Es gab ja schon dann an 4 die nächste Überraschung. Also die Titans hatten, glaube ich, die wenigsten mit Carnell Tate auf dem Zettel. Also der erste Wide Receiver, der an 4 schon weggeht. Da haben wir alle gedacht, okay, mit Salah als neuen Head Coach, die gehen in die Defense-Richtung mit Avel Reese noch auf dem Board, mit den beiden anderen Ohio State-Spielern noch auf dem Board. Nein, es wurde Carnell Tate, man versucht, um Cam Ward was aufzubauen. Avel Reese ging dann an 5 zu den Giants, die sich natürlich so ein bisschen ins Fäustchen lachen, die jetzt nicht unbedingt den zwingenden Need auf der Position hatten, vor allem wenn sie ihn eben als Edge verstehen mit Carter, früher Pick letztes Jahr, du hast noch einen Thibodeau, du hast einen Brian Burns, aber vielleicht setzen sie ja erstmal auf Linebacker ein.
Wäre meine Vermutung. Also da ist zumindest jetzt, wenn ich auf die Giants aktuell gucke, Thibodeau, denke ich, ist immer noch ein Trade-Kandidat jetzt erst recht. Aber wenn ich jetzt auf den Kader gucke, dann sehe ich da schon eher den direkten Fit, also Linebacker, mit halt dann der Option, dass du ihm vielleicht ein paar Edge-Snaps gibst oder dass du als Rusher so ein bisschen kreativ einsetzt.
Wichtig Micah ist, Parsons dass hat ja quasi auch so angefangen.
Ne? Genau, also. Wichtig ist halt, dass er eine primäre Position hat, weil das haben wir bei Reese immer wieder gesagt, der ist super jung, der ist super unerfahren, der hat wenig gespielt auf beiden Positionen, sprich, der braucht Zeit und Snaps und Ausbildung. Aber dann ist es ein geiler Pick an 5. Also ich denke, wir werden ihn erstmal als Linebacker sehen, mal gucken, wie sie ihn entwickeln und wo sie ihn hinentwickeln wollen. Aber rein vom Spieler her kannst du halt einen easy Case machen, dass es der Nummer 1 Upside-Spieler in diesem Draft ist. Und das ist an 5 dann, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich guter Ausbeute. Ich wollte noch kurz zu den Titans was sagen, weil wir haben alle so eingeschossen auf Love zu den Titans. Das war so lange der Konsens an 4. Mhm. Dann kamen so die Cardinals-Gerüchte die letzten 2 Tage, aber Love an 4 war schon viel so Konsens. Da habe ich mir schon auch drüber Gedanken gemacht hatte, so in die Richtung, eigentlich würde ich das auch ein bisschen kritisieren, wenn sie das gemacht hätten, wenn es dazu gekommen wäre, einfach weil ich denke, die Idee, um einen jungen Quarterback aufzubauen, ist gut, ist richtig. Aber auch die Titans haben mehrere Probleme noch, was O-Line angeht, was Defense angeht. Und die haben schlechtere Playmaker als Arizona in dem Vergleich sogar. Mhm. Und deswegen finde ich die Idee, hier Tate zu nehmen, der stilistisch ein super fit ist mit Cam Ward. Also dieser vertikale Ballwinner da, wo Cam Ward attackieren will, mag ich extrem, sehe das als ein super Fit für die Titans. Auch wenn ich Tate jetzt einen Ticken niedriger gerankt habe, das ist ja jetzt in dem Fall gar nicht so wichtig. Ich hatte die Receiver ja alle eng beieinander. Und dann ist ja auch einfach die stilistische Frage, wer passt rein. Und jetzt hast du Wandell Robinson für den Slot, hast Tate als deinen vertikalen Boundary-Receiver. Das gefällt mir echt gut. Und halt auch dann die Idee zu sagen, okay, wir bauen jetzt um den Quarterback, gucken, wo es hingeht. Und das haben wir in der Top 10 ein paar Picks später dann nochmal so gesehen.
Das wollte ich nämlich gerade eigentlich noch bei den Cardinals sagen, weil in dem Moment habe ich versucht, also der Schock war groß, vor allem bei dir. Ich hatte aber vorher schon überlegt, ob ich das in meinem Mockdraft auch so mache und habe dann gedacht, okay, du kriegst halt auch eine Fanbase brutal angezündet nach so einem Draft, wenn du mit Jeremiah Love und Ty Simpson aus der ersten Runde gehst, also mit einem neuen Running Back und einem neuen Quarterback. So, dann ist die Vorfreude groß, der Hype groß. Keine Ahnung, wie es dann wird. Ne? Ja. Kann dann auch schnell wieder vorbei sein, das Ganze. Die ganze Euphorie. Das ist wie Momentum im Sport. Ist super, wenn es da ist, aber kann schnell auch wieder weg sein. Bei den Titans ist es ja insofern halt was anderes, weil du hast dann schon dieses Duo. Du hast Cam Ward. So, und da kannst du dann irgendwie, dann kannst du ihm dadurch auch bessere Umstände machen. Hier holst du einen Running Back und setzt ihn in miese Umstände. Aber gut, das haben wir jetzt zu Genüge thematisiert. Mansoor Delane war dann der Pick der Chiefs, nachdem die hochgekommen sind, haben sich offensichtlich genötigt gefühlt, das zu tun, weil sie Angst hatten. Und Andy Reid hat es dann auch schon gesagt, er hatte Sorge, dass Washington oder die Saints Interesse an einem Cornerback haben könnten. Ich glaube, da liegt er nicht auch komplett falsch mit. Wäre auf jeden Fall eine Option gewesen. Und dann wäre Mansoor Delane natürlich auch der logische Pick, so als klare Nummer 1 auf Corner. Deswegen sind die Chiefs da auf Nummer sicher gegangen und haben sich in unseren Augen einen der besten Spieler in diesem Draft geholt.
Ja, also ich feiere den Fit total. Ich dachte bei den Chiefs, ich bin weggegangen von Corner. Die Entscheidung für mich dann Mockdraft-technisch war eigentlich dann am Ende Reuben Bain oder Mansoor Delane. Wir haben dann jetzt gelernt in der ersten Runde, dass Teams bei Bane eben doch mehr Fragezeichen hatten mit der Armlänge und den doch ein bisschen skeptischer sehen. Dementsprechend war es jetzt hier wahrscheinlich keine schwierige Wahl für Kansas City in der Realität. Warum ich weggegangen bin von Delane für die Chiefs, war einfach, weil die Chiefs so viel Erfolg hatten die letzten Jahre mit Cornerback-Picks in den mittleren, späten Runden, um die dann zu entwickeln. Da haben sie immer wieder Treffer gelandet, haben die immer wieder super entwickelt. Dass ich dachte, den Top-10-Pick geben sie vielleicht anderweitig aus. Aber Delane ist der klar beste Corner in dieser Klasse. Und klar sage ich jetzt eben mit den Verletzungs-News, die wir zu Jermaine McCoy einfach haben und den Updates, die wir da haben und wo wir wissen, dass da ganz andere Fragezeichen dazu sind, weil Tape-mäßig ist der zumindest in der Range. Wenn wir den ein bisschen ausklammern, ist Mansoor Delane der klare Nummer 1 Corner. Und jetzt haben sie eben, nachdem sie McDuffie weggetradet haben, wieder einen neuen Nummer 1 Corner, der super in diese Defense reinpasst. Ich, also, mein kleiner Uptrade, okay, was hat sie gekostet? Ein Drittrunden-Pick? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich glaube, Dritt und Fünft, oder?
Ja, sowas war es, glaube ich. Das heißt, nicht günstig. Die Idee aber, das haben wir im Livestream auch schon gesagt, muss gewesen sein, sowohl Washington als auch die Saints wurden mit Mansoor Delane in Verbindung gebracht. Und das ist dann halt letztlich der Preis. Und ich finde es in Summe okay für einen Spieler, den ich als Top-4-Spieler in dieser Klasse habe.
Ja. Ja, ich glaube, ich sogar Top-3, ohne jetzt nochmal nachgecheckt zu haben. Sonny Styles dann zu den Commanders, Jordan Tyson, der zweite Receiver, der vom Board geht, zu den Saints, Spencer Fano, Offensive Tackle bei den Browns gelandet, nach dem Downtrade eben von 6 auf 9, aber ein Pick, den man kommen sehen hat. Es war bekannt, dass die Browns eigentlich ja aus der ersten Runde mit ihren zwei Picks mit einem Offensive Tackle und einem Playmaker gehen wollen. Genau das ist letztendlich auch passiert, haben dann an 24 noch Casey Concepcion in Wide Receiver von Texas A&M gedraftet. Und an 10, der zweite Giants-Pick, muss man sagen, die Giants haben hier wirklich, ja, haben eine gute erste Runde erlebt, so wie das Board dann gefallen ist, weil die holen sich Francis Mainoa, den Offensive Tackle von Miami, und haben dadurch halt jetzt zwei sehr wichtige Positionen mit zwei der besten Spieler jeweils holen können.
Ja, wo man halt dazu sagen muss, die werden beide wahrscheinlich nicht ihre höchste Value-Rolle erstmal spielen. Also bei Reese haben wir gesagt, Off-Ball-Linebacker tendenziell. Mainoa würde ich behaupten, Guard, weil sie haben Illuminor verlängert. Das müsste ihr Right-Tackle sein, Left-Tackle haben sie sowieso. Ich würde denken, Mainoa ist ihr Starting-Right-Guard erst einmal. Was ich okay finde, weil Mainoa vom Profil her, da haben wir in der O-Line-Folge auch ausführlich drüber gesprochen, ein super Guard, glaube ich, wird. Da ist halt die Frage, Foot-Quickness-technisch ist der auf Tackle gut genug? Das ist dann vielleicht eine Frage für in 2-3 Jahren. Aber erstmal gibt er ihnen ein deutliches Guard-Upgrade. Fano, ähnliche Fragenzeichen. Ist er ihr Left-Tackle? Ist er ihr Left-Guard? Was machen sie mit dem genau? Da ist ja auch so die Frage, was kann der alles innen spielen? Kann der wirklich Center spielen? Mal gucken, wie die Browns den einplanen. Aber natürlich athletisch bringt der wiederum alles mit. Tyson mag ich extrem zu den Saints. Tyson gefällt mir wirklich unfassbar gut. Ich meine, ich bin sehr hoch bei dem Spieler, aber mir gefällt der eben auch besser als Tate, als Komplementär-Receiver zu Chris Olave. Weil Chris Olave für mich der vertikale Receiver, der Boundary-Receiver ist das, was Tate jetzt für die Titans sein soll. Und Tyson ist halt mehr so der Route Runner über die Mitte, underneath und so Separation kreieren kann. Da mag ich den sehr und das ist natürlich das andere Team eben. Ähnlich wie die Titans auch. Beide draften jeweils Receiver Top 10. Beide haben Second-Year-Quarterbacks, die positive Anlagen gezeigt haben im ersten Jahr. Und jetzt guckst du, was du da rausholen kannst. Und also bei Tyson ist natürlich die Verletzungsfrage, aber an sich finde ich die beiden Receiver-Picks hier sehr gut nachvollziehbar.
Wenn Jordan Tyson fit bleibt, auf jeden Fall. Vor allem eben, das habe ich auch im Stream gesagt, ich war jetzt kein großer Fan vom Spieler, aber wenn man das eben ausklammert, strategisch eine super Entscheidung, da auch auf Wide Receiver zu gehen. Ich mag Sonny Styles zu den Commanders auch sehr gerne. Das war so ein Pick. Ist jetzt, wie gesagt, ist eine Low-Value-Position, aber ein toller Spieler und halt ein Nachfolger von Bobby Wagner soll ein hohes Standing innerhalb der Franchise haben, vor allem bei Dan Quinn. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ist halt jemand mit einem hohen Floor, der diese Defense, und das war ein großes Problem, sehr schnell sehr viel besser machen kann. Und auch, ja, in der Mitte des Feldes vielleicht organisieren kann. Ich würde vorschlagen, ab jetzt springen wir ein bisschen, sonst sitzen
wobei
wir hier
die,
heute
wir
Mittag noch da.
Zwei der nächsten drei Picks müssen wir, glaube ich, nochmal ausführlicher besprechen.
Also.
Wenn ich so aufs Board gucke.
An 11, die Cowboys haben dann Mini-Trade gemacht. Ich glaube, nur ein Pick vorgekommen,
Von 12 auf 11. Genau.
Ja, also unerheblich eigentlich, aber wollten auf Nummer sicher gehen, um den aus den Top 10 gefallenen Caleb Downs, den Safety von Ohio State, zu holen, der in meinen Augen halt ein Top-3-Spieler in diesem Draft ist und halt unglaublich gut ist. Klar, nur Safety in Anführungszeichen, aber hier ist es genauso ein Thema. Das ist halt eine Mannschaft, wie auch Washington, die nicht mehr am Anfang eines Rebuilds stecken, wie viele andere, wo ich dann schon eher sage, Fokus auf High-Value-Positionen, sondern du brauchst halt schnelle Hilfe, du brauchst einen höheren Floor. Sowohl Sonny Styles als auch Caleb Downs geben ihn dir. Und Caleb Downs außerhalb der Top 10 zu draften, ja, da die sammeln auf, was die anderen liegen lassen, die Cowboys.
Ja, also perfekter Verlauf für Dallas. Safety war ein Thema. Wir hatten teilweise Thieneman an 12 in Mock-Drafts gesehen, als zweiten Safety vom Board. Das hätte auch irgendwo gepasst zu Dallas. Und jetzt kriegst du halt hier einen dieser Blue-Chip-Verteidiger, wenn auch, klar, Safety, ne, Low-Value-Position. Und wir haben immer wieder im Draft gesehen, dass auch die Top-Safety-Prospects tiefer gehen, als man das denkt. Das war ist eigentlich fast bei jedem Safety passiert. Hier, finde ich, ist ein super Spot für ihn. Und auch, Caleb Downs passt in fast jede Defense, außer halt vielleicht in eine, wo er irgendwie wirklich der Single-High-Safety sein soll. Gut, das wird hier nicht der Fall sein. Und dann war es für mich echt so, die Cowboys, ich war immer so Cowboys, irgendwie Downs, Sonny Styles, mit irgendwem von dem, glaube ich, werden sie versuchen rauszugehen. Ich dachte, dass Downs früher geht, aber hier dann, ja, super Value.
Aber meintest du Caleb Downs oder meintest du Caden Proctor, der...
Nee, ich meinte Ty Simpson.
Ja, gut, klar, zu dem wollte ich ja springen.
Ja, okay.
Aber du meintest zwei der nächsten drei.
Das ist ja der dritte. Der war schon jetzt.
Ja. Ja, das war der allergrößte Schocker in meinen Augen, weil ich habe sogar noch im Stream gesagt, ey, es gibt dieses Gerücht. Dann gab es eine Schalte zu Ian Rappaport, der auch mit einer gewissen, ich meine, ich kenne den Mann jetzt nicht persönlich, aber schon sehr lange sozusagen. Ich war der Meinung, der versucht gerade eine gewisse Nervosität zurückzuhalten, als er über Ty Simpson gesprochen hat. Und ich habe zu dir gesagt, ey, das kann passieren. Und es ist passiert. Die LA Rams draften einen Quarterback. Ty Simpson an 13. Ich meine, du hast das direkt so ein bisschen verteidigt, nachvollziehen können. Ich sehe es ein bisschen kritischer.
Ich kann es halt verstehen aus einer strategischen Perspektive. Ein Team wie die Rams, das selten in Range ist für Quarterbacks. Mir ist das auch zu hoch für Ty Simpson. Aber ich kann es eben nachvollziehen, in dem Gedankengang zu sagen, wir wollen eine langfristige Lösung haben mit Stafford. Letztes Jahr Rückenprobleme, hat dann zwar gespielt, aber wer weiß, wie lange ist wahrscheinlich seine letzte Saison. Jetzt haben wir den perspektivischen Nachfolger. Und mein Argument eben dafür, warum du das jetzt machst, in einem All-in-Win-Now-Jahr, wäre eben zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Rams hier nicht viele Spieler auf dem Board hatten, die direkte Impact-Spieler für sie gewesen wären. Ich hätte es gerne gesehen, dass sie jemanden wie Sadiq oder Ruben Bain oder der ja hier noch da war, draften. Mekhi Lemon wurde ja auch mit ihnen in Verbindung gebracht. Und die hätten mehr Impact gehabt als Ty Simpson, sofern sich jetzt Stafford nicht verletzt. Aber ich hätte dann auch gesagt, also zum einen ist es natürlich sehr kurzfristig gedacht, okay, wenn du jetzt sehr genau argumentieren willst. Aber ich glaube, der Impact von den meisten von diesen Spielern, Bane vielleicht mal ausgeklammert, aber ich schätze mal, der war einfach dann nicht so hoch auf ihrem Board, von diesen Passcatchern wäre halt dann aber auch relativ klein gewesen, weil sie halt irgendwie die Nummer 4, 5 Passcatcher gewesen wären in diesem Rams-Setup aktuell. Und dann kann ich es nachvollziehen, strategisch einen Quarterback zu picken, der dann idealerweise ein Jahr später als dein Starting Quarterback übernimmt.
Also ich war erstmal sehr kritisch. Ihr konntet mir aber im Livestream dabei zuschauen, wie ich mich dann beruhigt habe, abgekühlt bin und dann auch diese Sichtweise nachvollziehen konnte, vor allem eben mit dem Hinblick darauf, dass du halt sehr darauf ausgelegt bist, in den nächsten ein, zwei Jahren mit diesem Kader vor allem nächstes Jahr zu gewinnen. Und wer weiß, was mit dem Rücken von Stafford ist und wann das wieder zum Problem wird. Das kann jederzeit der Fall sein. Und wenn du dann halt irgendwie deinen Starting Quarterback verlierst und, keine Ahnung, weiß nicht, ist Jimmy Garoppolo noch der Backup?
Der hat doch seine Karriere, glaube ich, gerade beendet, oder?
Ist das so? Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
How dare you? Aber ich glaube, dass der ich sag's auch nur so vorsichtig, ich hab das da, irgendwie ist es bei mir geflasht.
How dare you?
Dass der seine Karriere beendet hat.
Stetson Bennett natürlich. Stetson Bennett wäre die Alternative gewesen. Mit Blick darauf kann ich es natürlich verstehen. Musst du dann einen Ty Simpson an 13 picken? Weiß ich nicht. Mein Problem halt ist, dass es so ein bisschen konträr geht zu der Gesamtstrategie, die die Rams eigentlich bisher in den letzten zwei Offseasons gefahren sind. Nämlich dieses, okay, all in, wir investieren auch einen First-Round-Pick, um uns einen Cornerback zu holen. Wir wollen jetzt gewinnen, wir wollen jetzt besser werden. Alles ist darauf ausgelegt, jetzt noch mit Matthew Stafford zu gewinnen. Und dann diesen Pick in jemanden zu stecken, der gegebenenfalls, und ich bin der Erste, der sagt, okay, du draftest nicht für kommendes Jahr, aber das ist halt ein Pick für ein Win-Now-Team, der dir nächstes Jahr wahrscheinlich gar nicht spielt, wenn es gut läuft, in Anführungszeichen.
Klar.
Und das wirkt für mich, ich will nicht sagen, dass es verschwendet, weil langfristig kann das ein super Pick sein. Jetzt mal angenommen, Sam Darnold beendet seine Karriere nach der nächsten Saison. Wahrscheinlich wirst du nicht wieder so früh picken.
Stafford,
und dann hast du, was habe ich gesagt?
Sam Darnold.
Ey, es ist früh. Mein Gehirn ist wirklich Brei. Stafford, wenn der seine Karriere beenden soll, du wirst wahrscheinlich nicht mehr so früh picken. So, und wenn du sehr hoch bei Ty Simpson bist, dann ist es insofern clever aus langfristiger Sicht. Wie gesagt, es fühlte sich für mich nur irgendwie weird an, für ein Team, was bisher den Eindruck gemacht hat, nicht langfristig zu planen, sondern sehr, sehr kurzfristig. Das geht so ein bisschen konträr. Und deswegen bin ich relativ kritisch, mal davon abgesehen, dass für mich der Pick halt persönlich zu hoch ist für Ty Simpson.
Ich bin gespannt, was da noch so rauskommt, weil ich weiß nicht, ob du schon zufällig wir haben jetzt nur eine Viertelstunde Pause gemacht, muss man dazu sagen, zwischen dem Livestream und der Aufnahme hier. Aber was ich gesehen hatte, war ein kurzer Clip von der Pressekonferenz der Rams jetzt nach der ersten Runde. Also GM, Head Coach, Les Snead und Sean McVay.
Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
Und Sean McVay sah echt irgendwie pissed aus. Also der sah nicht so aus wie ein offensiver Guru, der jetzt seinen Wunsch-Quarterback gerade gekriegt hat. Vielleicht liest man da zu viel rein. Ja, ich will da auf keinen Fall jetzt irgendwelche kruden Thesen schon direkt aufstellen. Aber ich bin einfach mal gespannt, ob wir noch irgendwelche Insights kriegen über die nächsten Wochen, was diesen Pick angeht.
Ja, vor allem mal, also Sean McVay ist jemand, der schon vor ein paar Jahren mit einer Karrierepause oder einem Karriereende geliebäugelt hat. Es wirkt halt alles so sehr, da will niemand irgendwie langfristig planen bei den Rams und jetzt draften sie einen Quarterback, der frühestens wahrscheinlich in zwei Jahren relevant werden könnte. Ja, also die Rams machen auf Packers und machen Jordan Love Move mehr oder weniger.
Ja.
Machen wir aber weiter. Wie gesagt, wir wollen noch über ein, zwei Sachen sprechen. Reuben Bane hast du schon angesprochen. Slidet dann in Anführungszeichen bis an 15. Es ist genau das eingetroffen, worüber wir ja auch gesprochen haben, was ich vermutet habe, dass manche Teams ihn wahrscheinlich einfach ja gar nicht auf dem Board haben oder deutlich niedriger aufgrund der Armlänge, weil die einfach ja ein Outlier ist. Und trotzdem muss man sagen, der Slide ist jetzt auch nicht so krass. Also, wir hatten doch ein Threshold genannt, wo wir darüber sprechen, dass es überraschend weit ist. Und ich glaube, wir hatten gesagt 13, 14 oder so?
Irgendwas in der Richtung, ja. Also für mich war sein Floor immer 14, weil ich dachte, die Ravens nehmen ihn, wenn er bis 14 fällt. Gut, das ist jetzt 15, ein Pick später. Ist schon seine untere Range, würde ich sagen. Aber also für mich der beste Pick der ersten Runde. Ich glaube, das überrascht jetzt niemanden. Ich war super oder bin super hoch bei Ruben Bain. Ich bin Riesenfan von seinem Spiel und die Bucks haben eine Need auch noch auf Edge Rusher. Ich meine, da wurde Akeem Messidor die ganze Zeit jetzt die letzten Tage ins Gespräch gebracht, also Baines Teamkollege bei Miami. Jetzt kriegen sie den besseren von den beiden, in meinen Augen den klar besseren von den beiden.
Ja.
Also, ich habe es im Livestream gesagt. Ich werde da auf jeden Fall, ich werde da noch dranbleiben und irgendwas, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht in unserer Prediction-Folge auf der Tour dann machen. Mich würde es null überraschen, wenn der von all denen, die jetzt hier heute gedraftet wurden, Bailey und Reese und so weiter, und die dann alle später noch gingen, wenn Ruben Bain die meisten Sacks von diesen ganzen Rookies hätte nächste Saison.
Hey, und wenn man bedenkt, dass sie vielleicht sogar Messidor genommen hätten an der Stelle, wenn Bain nicht mehr da ist. Ich habe, glaube ich, in der Edge-Preview gesagt, wenn man Miami-Tape schaut und Ruben Bain mit Akeem Messidor auf dem Platz sieht, ist es mir ein Rätsel, wie man darüber sprechen kann, dass die beide in der gleichen Runde vom Board gehen.
Mhm. Ich fand den Unterschied auch eklatant.
Ich fand krass den Unterschied. Und das ist eine Range, wo ich Ruben Bain mehr als gut finde. Also wirklich, es könnte ein absoluter Stil geworden sein von den Bucks. Über welchen Pick möchtest du dann in der zweiten Hälfte der ersten Runde sprechen? Ich hätte dir jetzt vor allem dann die Texans zugespielt.
Ich würd bisschen früher noch einsteigen, weil ich finde, wir müssen über diese, was passiert ist, Pick 2021 sprechen. Also.
Oh ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar.
Die Steelers picken an 21, die Cowboys an 20. Die Steelers gehen davon aus, wie wir alle auch zu Recht, wie sich dann ja ein paar Picks später bestätigt hat, die Cowboys picken Defense. Okay, Steelers sind an 21 dran. Steelers wissen genau, wen sie wollen, nämlich Mekhi Lemon, den Wide Receiver von USC, sind schon am Telefon mit dem, ne, bereiten quasi schon alles vor. Dann traden die Eagles vor sie, traden mit den Cowboys, picken Mekhi Lemon, worüber wir auch gleich noch sprechen können, weil den Fit sehe ich nicht so ganz, aber gut. Und plötzlich sind die Steelers on the clock und der Pick, den sie eigentlich schon dachten, der ist safe, ist auf einmal ist er weg und ist bei einem anderen Team gelandet. Und das macht halt den Max Iheanacho-Pick, den sie dann da gemacht haben an 21, schon so ein bisschen zu einem Panik-Pick. Ich glaube, so ein bisschen wirkt es auf jeden Fall.
Ja,
aber ist kein schlechter Spieler. Genau, ist kein schlechter Spieler. Tackle ist ein Need eben gerade mit der Broderick-Jones-Nummer, wo wir nicht wissen, wie die Tackle-Situation in Pittsburgh aussieht. Aber es war offensichtlich, dass sie Lemon dann haben wollten. Es wurde sehr klar jetzt so berichtet. Und da echt kalt erwischt wurden. Was natürlich ein bisschen bitter ist beim Heimdraft. Ne? Wirst du dann noch von Howie Roseman einmal irgendwie hops genommen. Das ist natürlich ein bisschen bitter.
Ja, von Howie Roseman hops genommen werden, das ist schon dem Besten passiert. Das ist halt wirklich wieder so ein cleverer Move, so sneaky, sich da noch reinzuzwängen. Ich meine, dass die Steelers Interesse an einem Wide Receiver grundsätzlich haben, das war klar, das wurde berichtet. Aber dann auch noch wirklich den Wide Receiver so wegzusneaken und dass das dann noch rauskommt, ist halt auch kein gutes Bild.
Ja.
Für Steelers Front Office. Ich mag beide Spieler halt super gerne. Mekhi Lemon, ja, der Fit ist vielleicht nicht ganz optimal, wenn man bedenkt, Mekhi Lemon ist jemand, der vor allem in der Mitte des Feldes wahrscheinlich am meisten Impact haben kann. Man kommt jetzt zu einem Quarterback, der nicht viel über die Mitte des Feldes wirft. Ich traue aber Mekhi Lemon auch noch mehr Flexibilität zu. Und das war ja auch bei uns der Unterschied. Du siehst ihn eher so Slot-Fokus, Mitte des Feldes. Ich glaube, Mekhi Lemon kann mit seiner Dynamik noch mehr und könnte auch Outside spielen. Ist jetzt nicht der prototypische Outside-Receiver. Aber natürlich muss man darüber sprechen, okay, das spricht natürlich auch dafür, wenn jetzt die Eagles einen Wide Receiver in Runde 1 nehmen, dass AJ Brown, und das wird ja jetzt auch schon seit einigen Tagen berichtet, sehr wahrscheinlich noch getradet wird.
Genau, zu den Patriots, das ist scheint eine relativ klare Sache zu sein, dass das mehr oder weniger schon vereinbart ist. Und wenn ich dann halt diese Receiver-Gruppe auch angucke, nicht nur, weil ich finde, Lemon stilistisch ist nicht so der ideale Fit mit Jalen Hurts, die haben ja schon einen Receiver-Trade gemacht diese Offseason für Dontavian Wicks. Jetzt hast du zwei Receiver, Wicks und Lemon, die mehr so physische Middle-of-the-Field-Receiver sind. Aber kein Ex-Receiver. Kein wirklichen Outside. Also gut, Devonta Smith kann das schon auch spielen, aber Devonta Smith nimmst du damit halt auch wieder ein bisschen von seinen Qualitäten, wenn du ihn mehr in diese Rolle pressen musst. Deswegen war das so für mich so ein. Ich hätte es ehrlich gesagt lieber andersrum gesehen. Die Steelers nehmen Mekhi Lemon und die Eagles picken Max Iheanacho. Das hätte mir irgendwie für beide Teams, glaube ich, besser gefallen. Weil ich bei Lemon, Eagles, also ganz sehe ich das noch nicht.
Dann jetzt die Texans?
Ja, komm,
die Texans. Die Texans haben nämlich den einen Pick, mal abgesehen von den Seahawks vielleicht am Ende, aber wirklich, das ist so für mich das, was am ehesten an den Cole Strange Pick rankommt, weil es auch die gleiche Position ist. Aber den Namen Kielan Ruttledge, Offensive Guard von Georgia Tech, den habe ich selten in der ersten Runde gelesen, gesehen.
Ja.
Das war eine Überraschung.
Also genau, es gab mal hier und da ein bisschen jetzt Gerüchte. Sie sind ja sogar für ihn hochgegangen. Nicht weit, aber von 28 auf 26 für ihn hochgetradet. Wir haben im Stream viel drüber gesprochen, dass die Texans schon sehr viele Guards haben. Es gibt so ein bisschen die Idee, vielleicht könnte der auch Center bei denen spielen. Also ja, vielleicht. Für mich war Ruttledge kein First-Round-Spieler. Ich finde, der ist schon sehr limitiert in seinem Skillset. Vielleicht funktioniert er auf Center, aber da sage ich dann halt auch ganz klar, die Texans haben viel Draftkapital an Tag 2. Du hättest hier auch wirklich einen der Top-Defensive-Tackles zum Beispiel picken können. Und hättest dann, oder was wir ja dachten, wofür sie hochgehen, Caleb Lomu, also ein Developmental Left-Tackle, den du dann ausbilden kannst. Den Center, wenn Ruttledge Center sein soll, den findest du in Runde 3, da gibt es echt gute Center-Prospects. Oder später Runde 2. Guards sind auch noch echt mehrere auf dem Board. Wir haben Emmanuel Pregnant jetzt immer noch da, der jetzt ja nicht gegangen ist. Chase Bisontis ist auch nicht vom Board gegangen. Also da gibt es echt auch noch einige. Und die Texans sind ja auch schon relativ bald wieder dran. Die Texans haben ja, jetzt will ich nachgucken, dass ich nichts Falsches sage, aber ich glaube, 2 hohe Picks. Na gut, 38 und, ja stimmt, klar, weil sie getradet haben. Aber 38 und 59. Also die haben immer noch 2 Picks dann jetzt zeitnah, wo ich dann denke, der Move war irgendwie unnötig und es ist halt, ja, der passt physisch in ihr Profil, aber ganz ehrlich, also ist irgendwie so ein, den Move hätte es für mich nicht gebraucht für Houston. Dann hätte ich lieber versucht, einen richtigen Tackle zu finden.
Ja, gehe ich halt komplett mit, vor allem dann noch für einen Offensive Guard hochzugehen. Ich glaube, ich hatte sie sogar im Mock mit einem Interior Offensive Lineman, aber wie gesagt, dafür, auch wenn es nicht viel Draftkapital ist, es ist Draftkapital, das du aufgibst, um dir dann halt einen Guard zu holen. Und das ist ja das, was wir auch immer wieder dann sagen, was so Reaches sind. Ich meine, da kann man dann auch argumentieren, ja, den hatten sie wahrscheinlich auf ihrem Board halt so hoch, dass sie es für richtig halten und Angst hatten, dass ihnen jemand anderes wegschnappt. Aber gleichzeitig musst du ja auch so ein bisschen, du kannst nicht nur dein eigenes Board spielen, du musst auch gucken, was könnten die anderen machen. So generierst du ja Value.
Ich meine, genau, man kann natürlich argumentieren, dadurch, dass dann die zwei Teams dahinter noch mehrfach irgendwie auch getradet haben, also weggetradet sind, vielleicht wollten die wirklich dann Ruttledge. Kann natürlich sein, dass die Niners an 27 Ruttledge genommen hätten, wenn er da gewesen wäre. Aber das ist ja, wie du sagst, also das ist ja nur ein bedingt gutes Argument dafür.
Ja. Peter Woods, der Defensive Tackle, ein paar Picks später gegangen. Caleb Lomu hast du angesprochen, auch der 2 Picks später zu den Patriots gegangen. Die Chiefs dann mit ihrem 2. Pick gehen auf Defensive Tackle, also kommen aus dieser ersten Runde mit 2 First-Round-Picks, 2-mal Defense, 1-mal Corner, 1-mal Defensive Tackle, also da ein starkes Upgrade. Die Titans nehmen dann einen Spieler, beziehungsweise kommen erstmal wieder in die erste Runde nochmal für ihren 2. Pick, McCarnell Tate, an 4 geholt, um einen Spieler zu picken, der auch deutlich früher hätte gehen können. Ich habe ihn an 22 zum Beispiel zu den Chargers erwartet, die Akeem Messidor stattdessen genommen haben. Aber Kedrick Faulk von Auburn, dieser ultra junge, talentierte, aktuell noch Runstopper, potenziell aber vielleicht ein Pass-Rusher, ist dann zu den Titans gegangen und das ist natürlich für Robert Saleh so ein physischer Edge-Runstopper, Athletik-Physis, das passt natürlich perfekt. Und den an 31 zu bekommen, sieht jetzt erstmal auf dem Papier auch wirklich sehr, sehr gut aus.
Ja, und ist halt, also passt ideal rein in die Defense. So dieses Thema Robert Saleh, eher Länge, 4-Mann-Front, gute Run-Defending-Edges, das ist halt Faulk. Wir haben beide wahrscheinlich größere Bedenken, was die Pass-Rush-Upside angeht. Aber die Liga hat uns da ja ein Stück weit bestätigt, eben dadurch, dass er nicht in den 20ern Richtung irgendwie vielleicht sogar Top 15 gegangen ist, wie er teilweise gemockt wurde, sondern zum Ende der ersten Runde erst. Da sehe ich den Fit eben auch für die Titans super. Da finde ich, ist der Value auch exakt richtig. Also genau da hatte ich ihn halt auch auf dem Board dann in genau der Range. Das ergibt für mich dann wieder deutlich mehr Sinn. Ja, ist halt wieder ein kleiner Upgrade. das waren halt diese vielen kleinen Moves dann, die wir ja auch so ein bisschen haben kommen sehen zum Ende der ersten Runde. Zum einen für Offensive Tackles und Offensive Linemen, was auch ein paar Mal passiert ist, aber halt vor allem
9 Offensive Linemen in der ersten Runde gegangen.
Ja. Vor allem eben aber auch, weil jetzt die Cut-Off-Punkte einfach für Teams hart sind. Und wenn dann die Titans eben sagen, wir picken an, was waren sie, ich glaube 35 wären sie gewesen. Wir sehen aber nicht, dass dieser Spieler dann an jetzt diesen 3 anderen Teams noch vorbeikommt. Da machen wir lieber den Sprung hoch. Das werden wir wahrscheinlich zum Anfang von Tag 2 auch noch häufiger sehen. Ja, wir haben es mit Miami ja auch gesehen. Miami ist auch ein paar Spots hochgegangen. Für einen Spieler, den ich sehr mag, Chris Johnson, der San Diego State Corner. Gefällt mir extrem gut. Kommst zu einem Head Coach mit Defensive Back, Background. Corner natürlich sowieso ein Riesen-Need. Gut, bei den Dolphins ist vieles ein großer Need. Der erste Pick war überhaupt nicht mein Fall. Caden Proctor, ich sehe es nicht mit ihm auf Tackle und auf Guard in der 12 zu picken, wäre mir, also vor allem für das, wo Miami steht, viel zu rich. Also wenn ihr Dolphins-Fans seid, schreibt mir gerne und überzeugt mich, weil als Tackle ist es für mich halt wirklich eine sehr, sehr große Wette, die du da eingehst. Johnson an 27 gefällt mir dafür umso besser.
Ja, also viele Teams gehen dann zurück oder teilweise auch komplett aus der ersten Runde. Die Bills sind ja dreimal runtergetradet. Ja,
Bills dreimal, also Niners
gar kein Interesse. Ich meine, der GM hat's ja quasi eigentlich schon vorher, vorher gesagt.
Ja.
Ich glaube, ich kriege jetzt nicht mehr komplett zusammen, das Zitat, aber im Sinne von, ja, wir haben irgendwie Platz 20 bis 40 ist gefühlt ein Tier, so ungefähr. Ja, dann brauchst du halt nicht irgendwie am Ende der ersten Runde picken, wenn du wahrscheinlich in den 30ern, vielleicht sogar dann irgendwie an 40, ich weiß nicht, wo sind sie jetzt als nächstes dran?
35.
Und 35, ja gut. Wenn du wirklich das Board hast, irgendwie zwischen 20 und 40 ist es super eng, ja, dann macht das wahrscheinlich für dich wirklich keinen Unterschied. Mhm. Viele gehen raus. Ein Downtrade-Kandidat, der nicht aus der ersten Runde gekommen ist, sind die Seahawks. Und für die hätte sich ja vor allem angeboten, weil die haben ja einfach mal gar nicht so viele Picks, nämlich um genau zu sein, 4. Jetzt nur noch 3, nachdem sie dann mit dem letzten Pick in Runde 1 Running Back Jadarian Price gedraftet haben. Der zweite Running Back in der ersten Runde. Und vor allem der zweite Notre Dame Running Back, der in diesem Draft gegangen ist.
Und ich, also du könntest jetzt den Spieler wahrscheinlich sogar noch mehr kritisieren als ich, weil ich ja zumindest den Spieler mehr mochte, nicht in der Range. Und ich habe ihn eine volle Runde später gegradet. Das Argument muss hier halt sein aus Seahawks Sicht, die Running Back-Klasse ist so schwach, was stimmt, dass wir denken, bis wir das nächste Mal an 64 dran sind, glauben wir, ist gar keiner mehr da, den wir überhaupt mögen. Deswegen picken wir ihn lieber hier. Das muss das Argument irgendwo sein. Aber du pickst halt auch einen Komplementär-Back. Price ist keiner, der allein im Backfield anführt, hat er noch nie. Und wenn wir den Frame und so angucken, glaube ich, wird er das auch nie. Du pickst einen Komplementär-Running-Back. Während du ja gleichzeitig legitime Needs auf Corner hast, auf Edge zumindest perspektivisch, wo Spieler noch da sind. Also gut, McCoy klammern wir mal aus, aber Terrell wäre jetzt noch da gewesen, TJ Parker wäre noch da gewesen, Colton Hood wäre noch da gewesen oder ist noch da, Zion Young. Diese Spieler sind ja alle noch da und die werden alle auch nicht mehr da sein, bis die Seahawks das nächste Mal picken. Deswegen für mich dann schon auch, also beide Running Back Picks auf eine eigene Art, aber ziemlich, ziemlich schlecht für das, wo sie gepickt wurden und für das, was die Alternativen für die Teams gewesen wären.
Also ja, ich war nicht der große Fan von dem Spieler. Das ist halt ein Big Play Runner, ein Big Play Hitter, der mega viel Spaß macht und Spaß machen kann und in den richtigen Umständen, glaube ich, auch wirklich in der NFL auf die Art und Weise Erfolg haben kann. Und natürlich, und das wird für Fantasy dann natürlich relevant sein, der kommt in eine sehr, sehr gute Situation, vor allem mit der Verletzung von Zach Charbonnet. Wird der halt erstmal Starting Running Back sein und das kann schon dann auch ganz gut funktionieren, das will ich gar nicht bestreiten. Für mich ist das halt wirklich zum einen ein Value-Thema und zum anderen, wie du gesagt hast, so viele, du hast wenige Picks, super wenige Picks und noch ganz andere Needs. Aber da, was man halt festhalten muss, ist, die Seahawks draften halt für jetzt. Die schauen darauf, die haben ihren Super Bowl MVP Running Back verloren. Die haben einen verletzten Running Back. Die schauen auf die Saison und sagen, okay, wir brauchen da jemanden. Wir draften da jemanden. Und Jadarian Price ist für uns da die Nummer 2. Und das macht auch Sinn. Und für viele Fans, ich meine, unser Social Media Guy Daniel ist großer Seahawks-Fan. Viele Fans feiern den Pick.
Ja, Daniel nicht, muss man dazu sagen, nicht, dass er jetzt hier falsch wegkommt.
Nein.
Aber
und viele Fans wahrscheinlich auch nicht, weil, ey, ganz genau. Ehrlich, wir haben darüber noch gesprochen, glaube ich, ne? Also, oder ist mal thematisiert gehabt, weil ich war kurz davor, das auch genau so zu mocken, weil das war ja auch ein Thema, was man immer wieder gehört
wurde
hat.
Immer wieder, also
Running
ich weiß
Back, Jordan Price, der Lead ist so krass.
Genau, Jeremiah hat das, glaube ich, vor 4 Wochen oder so schon mal so rausgefloatet.
Das ist jetzt an sich keine Überraschung, aber gefühlt sind wir alle zu dem Schluss gekommen, naja, das war wahrscheinlich so ein bisschen Pete Carroll getrieben, der wollte immer die Running Backs, der wollte den Rashad Penny in der ersten Runde. Aber jetzt ist Schneider ja da, hat das Sagen und jetzt wird sowas nicht mehr passieren. Scheinbar doch.
Scheinbar war es nicht nur Pete Carroll. Ja, es ist natürlich ein Zusammenspiel aus Draftklasse und Needs und Picks, aber insbesondere mit einem Team, das halt so wenige Picks hat. Und nochmal, Needs, die halt an dem Spot hätten bedient werden können, weil die Corner- und Edge-Gruppe echt noch okay ist, da finde ich, das ist schon auch ein sehr, sehr schlechter Pick.
Und ja, alleine aus finanzieller Perspektive, überleg dir mal, was du Kenneth Walker hättest zahlen müssen, um ihn zu halten, im Vergleich zu dem, was du jetzt deinem First-Round-Running-Back zahlst. Wenn du das aber mal vergleichst mit anderen Positionen, was musst du einem Corner, einem guten, sehr guten Corner zahlen, um ihn zu halten oder ihn über die Free Agency zu bekommen? Was musst du einem guten Edge zahlen, um ihn zu bekommen oder ihn zu halten? Die Differenz, die Ersparnis, die du durch einen Rookie-Vertrag hast, ist ja viel größer als bei den Running Backs. Und deswegen macht das für mich halt gerade mit so viel, gerade weil du jetzt so viele Spieler auch teuer bezahlt hast. Ja. Du musst doch auf den High-Value-Positionen jetzt irgendwie sparen. Sonst wirst du da irgendwann in Bredouille kommen.
Ja, absolut. Und die Bredouille kommt ja jetzt schon zeitnah, weil eben manche Spieler jetzt auch älter werden oder halt, wie du gesagt hast, bezahlt werden. Das ist jetzt nicht ein Szenario für in 4 Jahren, sondern gerade Edge ist ein relativ akutes Thema und Corner auch. Deswegen, ja, mal schauen, wie sie den Draft weiterspielen. Offensichtlich mögen sie Jadarian Price sehr. Der wird natürlich auch eine Rolle haben, aber ich bin schon sehr von beiden Teams, also die NFC West generell, einfach wild unterwegs gewesen in dieser ersten Runde. Niners sind als einziges zweimal jetzt rausgegangen, die haben jetzt gar nicht gepickt. Die haben für dich einen sehr netten Outlook jetzt, weil die sind zweimal runtergegangen, Draftkapital eingesammelt. Und der Spieler, der mein Lieblingspick für sie war und den ich auch zu ihnen gemockt habe, nämlich Denzel Boston, ist noch da. Den könnten sie einfach morgen mit dem ersten Pick nehmen. Also für die Niners könnte das alles in allem ein sehr guter Verlauf bis dato sein. Aber beide Running Back Picks und der Ty Simpson Pick, auch wenn ich ihn strategisch nachvollziehen kann, bin ich immer noch so auf diesem Dampfer. Mich wundert es, dass die Rams ihn picken, weil sie ja eigentlich eben mit dem Goff-Stafford-Trade, das habe ich im Stream ausführlich auch besprochen, mit dem Goff-Stafford-Trade sind sie ja eigentlich weggegangen von diesem limitierten Quarterback und haben gesagt, wir wollen einen Quarterback, mit dem wir mehr machen können, mit dem wir wirklich also die ganze Offense aufgeht. Und mit Goff waren wir zu limitiert. Und jetzt holst du ja wieder eher einen vom Skillset her so Jared Goff-like. Ja, mal gucken, wie das ausgeht.
Gewinner der ersten Runde?
Für mich, lass mich kurz schauen. Ich habe die Cowboys. Ich mag sehr, was die Cowboys gemacht haben. Der Mini-Uptrade, Caleb Downs, dann runterzugehen, Malachi Lawrence, gefällt mir sehr gut. Ich mag die Giants. Für Reese an 5 hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Und an 10, ob sie da jetzt Moinoa oder Downs oder Ioane nehmen, so ein bisschen offen. Finde ich eine völlig valide Wahl, gerade mit dem Guard-Thema. Und für mich auch so ein bisschen Chicago, weil den Pick haben wir jetzt nicht ausführlich besprochen, aber Dylan Thienemann an 25 ist, finde ich, ein Mega-Pick für die Bears.
Wie viele Teams sollen denn gewinnen können bei dir? Ich dachte, wir nennen hier jetzt einen Gewinner.
Halbe
Liga genannt.
Viel passiert.
Jets für mich.
Ja, ich weiß, da gehen wir ein bisschen auseinander. Ich finde es nicht schlecht, aber du hast die Spieler einfach alle höher als ich.
Also, die waren ja jetzt sogar am Ende 3-mal dran, sind nochmal hochgekommen. Sind auch dann erstmal. Sind sie runtergegangen für mit dem zweiten Pick?
Nee, ja, ne? 16, nee.
Nee, waren sie an 16 dran? Picks. Okay. Ja. Aber David Bailey, in meinen Augen der beste Spieler im Draft, bester Pass-Rusher, den an 2 zu nehmen, top. Gar keine Einwände. Kenyon Sadiq, in meinen Augen der zweite oder drittbeste Playmaker in diesem Draft, ultradynamische Waffe. Du musst Geno Smith irgendwas geben, mit dem er arbeiten kann. Kenyon Sadiq wird da helfen. Und dann draften sie am Ende noch an 30 meinen Nummer 3 Wide Receiver Omar Cooper. Diese Offense, beide Seiten des Balls sind deutlich besser geworden. Und gerade diese Offense, also ja, ich werde nicht euphorisch, solange Geno Smith da der Quarterback ist, aber die Playmaker sehen richtig stark jetzt aus.
Ich war halt bei all diesen drei Spielern, bei allen drei niedriger als du. Was ich ihnen auf jeden Fall gebe, ist, sie sind deutlich explosiver geworden. Also mit Omar Cooper hast du deine Yards after Catch Waffe, mit Kenyon Sadiq hast du deinen vertikalen Field Stretching Tight End, der Straight Line Speed ist sein Nummer 1 Tool und das ist auch der Fall bei David Bailey, würde ich argumentieren. Das sind Spieler, die ich in der Kategorie alle habe. Die haben sie alle drei gedraftet. Dementsprechend kann man da schon so ein bisschen ein Thema, glaube ich, auch erkennen.
Und du kannst natürlich grundsätzlich sagen, ja, Tight End ist vielleicht nicht die wertvollste Position, aber es ist halt, da geht es halt um Playmaker, da geht es um offensiven Passcatcher, das ist Passcatching Tight End. Und dann hast du am Ende einen Passrusher, einen Wide Receiver und einen Passcatching Tight End. Zwei Playmaker, drei Playmaker, ein defensiv, zwei offensiv. Das gefällt mir schon ganz gut von der ganzen Herangehensweise und natürlich eben auch, was die Spieler angeht. Aber das soll es gewesen sein. Instant Reaction auf die erste Runde.
Warte, Verlierer des NFL. Haben wir jetzt noch nicht gesagt, oder? Oder willst du keine Verlierer sagen?
Nein, die Negativität muss auch mal.
Okay. Naja. Ich hab mehr Verlierer als Gewinner.
Ja, wir machen ja nur eine ganze Folge dazu.
Ja, ist gut.
Willst du jetzt nochmal auf den Cardinals rumhacken?
Nee, komm, ich heb's mir auf. Nee, also, ja, gut, Cardinals sind natürlich ein Verlierer, aber ich hab ein paar.
Naja. Gut, nein, wir machen Feierabend.
Okay.
Wir machen Feierabend, wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Nächsten zwei Tage sind auch noch Draft, da kann auch noch viel passieren. Wie gesagt, also Best Player Available, vielleicht noch ein ganz kurzer Blick drauf.
Also, da sind echt einige noch da, also haben wir schon angesprochen, genau.
Jermaine McCoy, der Corner, der halt Verletzungsfragezeichen hat, ist tatsächlich aus der ersten Runde gefallen. Ich mag ja zum Beispiel Evian Terrell, den Clemson Cornerback, Bruder von AJ Terrell. Du hast Denzel Boston schon angesprochen. Du hast eine ganze Reihe an Edge-Rushern.
TJ Parker ist noch da.
Genau, TJ Parker ist noch da. Zion Young, den ich ja sehr gerne mag, ist noch da. Auf wen hast du noch
Guards, Auge geworfen? Die Guards wurden ja auch pregnant und Bisontes wurden auch immer mal so Richtung Schoss. Die werden auch früh gehen in Tag 2. R. Mason Thomas, den ich sehr mag. Und ja, nochmal diese Edge-Gruppe. Zion Young hast du ja auch schon, genau. Also Edge ist
Chris
noch viel
Brazell,
da.
Jeremy Bernard, die Wide Receiver.
Die nächste Receiver-Gruppe, Chris Bell noch, genau. Die kommen dann nach Boston. Ich schätze Boston. Boston könnte wirklich der erste Pick sein. Niners jetzt an 33, das kann ich mir gut vorstellen. Die Linebacker dann, die nächste Gruppe, CJ Allen, Jacob Rodriguez. Die werden auch, glaube ich, eher früher als später gehen. Und dann habe ich so langsam, dann kommt so langsam der Cut, wo das nächste Tier beginnt. Das heißt, könnte mir auch vorstellen, dass wir so zwischen Pick 34 und 44 nochmal ein paar Trades kriegen, wo Teams ein bisschen hochgehen wollen.
Also, wir sind gespannt, wie es weitergeht mit den Runden 2 bis 7. Das war's aber erstmal an dieser Stelle. Den Livestream könnt ihr als VOD auch anschauen. Für alle, die darauf Bock haben, gibt es bei YouTube dem Kanal auch gerne folgen. Vielleicht passiert da ja in Zukunft noch ein bisschen mehr. Das war's für heute. Schönen Freitag. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.